Sag mal, Britta, in der Fondation Pierre Giannata stehen drei Skulpturen des französischen Bildhauers César, der für seine zusammengepressten Autos bekannt ist. Wusstest du schon vor deinem Besuch, dass César auch andere Skulpturen erschaffen hat?
Nein, ich hatte ihn tatsächlich nur als Autozusammenpresser im Kopf.
Dabei stehen ja die Daumen von César auf der ganzen Welt. Wir finden sie nicht nur in der Fondation Giannata, sondern auch in Paris, in Koblenz, in Korea. Mit seinen zusammengepressten Autos ist er aber ge berühmt geworden. Übrigens heißt César mit ganzem Namen César Baldaccini.
Kunst und knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in verschiedene Welten. In die Welt der Antike, in die Welt der frühen Automobile und in die Welt der Skulpturen. Genauer gesagt, in die Welt der Fondation Pierre Giannata in der Schweiz. Dort befindet sich nämlich das Who is Who der modernen Bildhauerei. Und wer von all diesen Sachen noch nicht genug hat, kann sich auch noch Modelle von Leonardo da Vinci anschauen oder ein Konzert mit Cecilia Bartoli anhören. Ein echter Juwel dieser Ort. Kommt mit uns auf eine Reise durch die Zeit.
Die Entstehungsgeschichte ist verknüpft mit einem tragischen Ereignis und einem Zufallsfund. Und zwar plant Leonard Giannata im Jahr 1973 ein Hochhaus auf dem jetzigen Gelände zu erbauen und hat auch schon einen Namen für das Hochhaus. Es sollte Belvedere-Turm heißen. Doch der Kanton Wallis verlangt vor dem Start der Bauarbeiten, dass archäologische Ausgrabungen stattfinden und zwar wegen der gallo-römischen Vergangenheit der Stadt Martigny. Just kommt dann im Jahr 1976 ein keltischer Tempel zum Vorschein und Leonard möchte den Tempel unbedingt erhalten und sucht nach Lösungen, wie das machbar ist mit dem Hochhaus. Aber gleichzeitig ereignet sich ein tragischer Unfall in seiner Familie und zwar kommt sein Bruder Pierre bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Und das ist natürlich ein großer Schicksalsschlag für die Familie. Und Leonard beschließt daraufhin, das Hochhaus in eine Stiftung umzuwandeln und beziehungsweise dann am Schluss in ein Museum, um an seinen Bruder zu erinnern.
Also
Und
recht abenteuerlustig war der ja ewig auch mit Erdhaube.
genau.
Also beide sind, glaube ich, relativ früh ja schon durch die Welt gezogen in ferne Länder, als es noch gar nicht so üblich war. Also man muss vielleicht sagen, wie alt ist, ne?
Genau.
Wie alt ist Leonardo Giannata
Ich glaube, er
heute?
ist im
Über
Moment
80?
88 im Moment, glaube ich.
88,
Ja.
ja. Also sie sind wirklich ja durch die Welt gereist und geflogen und gemacht. Also beide sehr abenteuerlustig, haben schon viel gesehen und viel erlebt zusammen.
Auf jeden Fall. Ja, und eigentlich dann auch schon 2 Jahre später, also im Jahr 1978, wird die Fondation eingeweiht und das geht dann recht schnell. Und heute ist es vereint eigentlich 4 Elemente. Also wir haben einerseits den Skulpturenpark, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann haben wir aber auch die Dauerausstellung mit diesen gallo-römischen Ausstellungsobjekten. Dann haben wir Konzerte, die regelmäßig stattfinden und wir haben noch Sonderausstellungen. Also es ist ein Riesenpaket, das wir betrachten können und wir beide waren ja dort und es ging dir auch so. Wir waren, glaube ich, beide sicher mindestens 3 Stunden dort
Ja,
beschäftigt. Also es
ja.
war Wahnsinn.
Es ist wirklich so eine skurrile Sammlungszusammenstellung. Ich glaube, weil der auch so unglaublich viele verschiedene Interessen hatten. Also es gibt wirklich Ausstellungen der Malerei, auch ganz bekannte, ganz, ganz, ganz bekannte Maler, die dann da so eine Art Retrospektive bekommen, ja. Und dann eben die ganzen archäologischen Funde. Und dann gibt es ja auch sogar noch diese Dauerausstellung zu Leonardo da Vinci. Da kann ich dann nachher erzähle ich da auch noch mal was zu.
Und die Autos.
Und die Automobile noch. Also es ist wirklich so, es ist wie so ein Universalmuseum eigentlich. Und das in diesem eher relativ kleinen Ort am Fuße der Alpen in der Schweiz. Und es ist gar nicht so über die Grenzen hinaus bekannt. Also es war fast Zufall, dass wir drauf gekommen sind, als wir in der Nähe mal Urlaub gemacht haben und dann dahin gegangen sind. Und man kann wirklich eigentlich den ganzen Tag dort verbringen und
so viele unterschiedliche Sachen sehen.
Ja, nicht, also die, vielleicht noch kurz zur Stadt Martigny, eben die, du hast ja gesagt, die befindet sich im Unterwallis und sie hatte den Namen vor der römischen Eroberung Octodurus und erhält dann eigentlich durch Kaiser Claudius den Namen Forum Claudii Valensium. Und wie der Name sagt, war dort ein Forum, aber die Stadt hatte auch eine römische Basilika, diverse gallorömische Tempel, wie eben diesen keltischen Tempel, den wir dann, der später ausgegraben wird. Dann aber auch, sie hatte sogar Thermenanlagen und ein Amphitheater, das wir heute noch besichtigen können.
Also, ja, also da, die Stadt
das war eigentlich schon relativ groß.
Ja. Genau, es war früher schon sehr, sehr groß. Toll ist, dass die Stadt sich bemüht hat, so viel zu erhalten. Und das Amphitheater ist so außerhalb des Skulpturenparks oder außerhalb dieser ganzen, dieses Geländes von der Fondation Janada. Kann man aber auch auf jeden Fall noch besuchen, wenn man noch genügend Energie hat, nachdem man viele Stunden halt in diesem Universalmuseum verbracht hat und in diesem Skulpturenpark.
Ja, und eigentlich viele der Ausgrabungsobjekte befinden sich ja dann in der Fondation heute, also in der ersten Ebene, also gleich wenn man reinkommt, kann man eigentlich all diese Objekte, die rund um die Fondation und in der Stadt gefunden wurden, kann man die betrachten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat vor allem der Stierkopf beeindruckt. Also der hat mich wahnsinnig fasziniert, der ist so lebensecht gemacht.
Ja, den Stierkopf fand ich auch ganz toll, das stimmt, es hat mich auch wirklich beeindruckt. Aber ich war viel mehr beeindruckt von den Skulpturen draußen noch im Park, weil das so mein Faible ist. Aber wir sind tatsächlich ja, man kommt dann halt rein in dieses Gebäude, also diese Architektur von dem Museum ist auch, finde ich, sehr interessant. Also ist ja in den 70ern gebaut worden und hat so eine, also so wirkliche Beton-Brutalismus-Architektur. So ein gedrungener, aber sehr großer Bau mit so ganz vielen wie geometrische Ausbuchtungen. Also jemand hat mal gesagt, sieht aus wie der Skulpturensockel eines alten Aztekentempels, hat auch keine Fenster, hat aber innen drin, also von oben kommt Licht rein und innen drin schon eine schon noch raffinierte Beleuchtungsarchitektur auch. Aber von außen sieht es erstmal wirklich auch skurril aus, so wie diese ganze Sammlungszusammenstellung, ne?
Ja. Aber es nimmt eben auch die Architektur vom ursprünglichen Tempel, diesem keltischen Tempel auf. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig faszinierend.
Ach so, siehst du, das wusste ich gar nicht genau. Ja, also die Form kommt tatsächlich daher, dass
vom der ursprünglich
keltisch.
Ach genau, so. Genau.
Ja, super. Ja. Wie schön.
Also ich finde das wunderbar integriert eigentlich. Ja, das ist eine gute Idee.
Ja.
Und, ich habe auch gelesen, also dieses Heiligtum entstand im 1. Jahrhundert vor Christus, also auch noch vor der römischen Eroberung von Martigny. Und wurde dann eigentlich erst 400 nach Christus aufgelöst. Und zwar hat sich dann das Christentum in Martigny durchgesetzt und die Götter wurden nicht mehr, die heidnischen dann Götter wurden nicht mehr angebetet. Aber ich finde das wirklich wunderbar, dass das dann auch so integriert wird eigentlich in diese, in die Architektur.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Ja, dann springen wir jetzt mal fast 2000 Jahre nach vorne in die klassische Moderne. Zu dem Skulpturenpark. 7000 Quadratmeter ist dieser Park groß und stehen, wie gesagt, insgesamt 45 Skulpturen dort. Und der Park ist auch als Park wunderbar angelegt. Also es gibt ganz viele exotische Bäume und man hat in einer ganz leicht hügeligen Parklandschaft, ich gehe mal am Anfang auf den Klassiker Auguste Rodin ein bisschen ein. Also bereits vor dem Museum begrüßt uns nämlich von Rodin die Skulptur Cybele. Das ist ein kopfloser Frauenakt, thronend quasi über einem Brunnen von einem Schweizer Künstler, unter der Bronzefigur von Rodin das Wasser plätschern lässt. Und zwei weitere Figuren, die noch viel schöner und auch noch viel bekannter sind, stehen da hinten im Skulpturenpark. Zum einen ist es eben La Méditation avec Bras, eine Figur, ein Frauenkörper, der sich ein bisschen wegduckt und windet, die Arme vor dem Körper hält und abwehrend dadurch auch wirkt. Also sie verbirgt mit den Armen ihr Gesicht, steht in einem klassischen Kontrapost und mit so einer leichten Rechtsdrehung gibt Rodin der gesamten Figur eine wunderschöne Drehung. Später wird diese Skulptur auch die innere Stimme genannt. Im Frühling steht diese Bronzeskulptur halt vor einer wunderschönen gelb blühenden Forsythie und neben einem blühenden Magnolienbaum, sodass das Ganze an wirklicher Schönheit und Ästhetik kaum noch zu übertreffen ist. Ja, und gegenüber steht die weitere bekannte Skulptur von Rodin, der Kuss. Ich glaube, nach dem Denker von Rodin, den ja wirklich fast jeder kennt, also dieser sitzende Mann, der sein Kinn auf die Hand auflegt, ist der Kuss wahrscheinlich die zweitbekannteste Skulptur von Rodin. Ein sich umschlingendes Liebespaar, also sowohl die Frau als auch der Mann, sind in ganz vielen wunderschönen Drehungen auf einem Stein sitzend miteinander verschlungen. Ihr Knie berührt sein Schienbein an der einen Stelle, an einer anderen Stelle berühren sich die Hände und der Kopf. Und ich glaube, du warst auch sehr angetan von dieser Skulptur, ne?
Absolut. Ich musste, glaube ich, mindestens 5-mal rumlaufen um die Skulptur, um alle Blickwinkel einzunehmen, alle Perspektiven anzuschauen. Also ich war wirklich fasziniert von der Figur. Und ich war ja auch im Sommer dort und da gab es auch ganz viele Sachen, die geblüht, also viele Pflanzen, Bäume, die geblüht haben. Das war wunderschön. Das ist wirklich toll eingebettet, die Figur im Park selber auch.
Genau, das Wunderschöne ist wirklich, dass man, also an Skulpturen an sich erstmal, dass man halt, dass sie so allansichtig sind, dass man wirklich einmal drum rumgehen kann. Und von jeder Perspektive sieht die Skulptur wirklich immer wieder ganz anders aus. Und dann ist es so schön, weil sie ja alle draußen im Park sind und deswegen nicht ganz in so einer Museumslandschaft eingebettet sind, man sie auch anfassen darf. Das finde ich sehr schön.
Genau, und unweit von dieser Figur von Rodin steht ja auch der Daumen von César. Und ich muss sagen, das gehört eigentlich fast zu meiner Lieblingsskulptur. Und ich glaube, es ging dir auch so. Also ich fand den Daumen faszinierend aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ja César nicht unbedingt bekannt ist, beziehungsweise er ist bekannt für zusammengepresste Autos. Mhm. Und ich kenne nur César durch die Autos. Und habe noch nie eine andere Skulptur von ihm gesehen. Und der Daumen ist auch wunderbar, ich sage jetzt mal, platziert im Park selber, weil die Struktur des Fingers, also der Haut, korrespondiert mit den umliegenden Bäumen, also mit der Rinde. Und dann haben wir den glatt polierten Fingernagel, in der sich eigentlich der Betrachter spiegelt. Und ich fand das super raffiniert gemacht.
Ja, hat mir auch total gut gefallen. Also dieser Daumen von César, ein französischer Bildhauer, ist überlebensgroß, so wie er dasteht. Und aber so lebensecht, so, also jede kleinste Hautfalte und zu erkennen. Und der wächst quasi aus dem Boden. Also man drumherum ist so gepflastert, man kann wirklich einmal drumherum gehen. Und aber er scheint wie die umliegenden dicken alten Bäume und diese Baumstämme einfach direkt aus diesem Boden herauszuwachsen. Ne? Und ich habe mal geschaut, César hat überall auf der Welt Daumen hinterlassen. Ich glaube, in Paris steht einer, der ist 12 Meter groß, also unglaublich. Und ansonsten sind sie oft eben auch in dieser Größe vorhanden. In Deutschland, den einzigen, soweit ich recherchieren konnte, gibt es einen, der steht in Koblenz. Aber weltweit sind auch einige davon verteilt.
Da müssen wir direkt mal eine Weltreise machen.
Ja, zumindest den in Paris, der so riesig ist.
Koblenz ist ja auch nicht weit entfernt.
Ja, das stimmt, genau. Müssen wir mal hinfahren. Ja, und dann fand ich noch witzig die Brust, die er ja auch gemacht, also die auch in diesem Skulpturenpark liegt. Man kurz bevor man über so ein ganz leicht geschwungenes Brückchen geht, das ein idyllisch plätscherndes Bächlein überquert, liegt links mitten im Gras, an diesem Hügel, eine riesige Brust. Ich glaube, sie hat auch bestimmt einen Durchmesser von 2 Metern oder so. Auch eine Bronzeskulptur von ihm. Auch ein lebensechter Abdruck, der halt so aufgeblasen quasi ist zum Monumentalen. Der Daumen ist ja auch, das ist sein eigener Daumen übrigens, habe ich jetzt nochmal gelesen, den er da abgedrückt hat. Und die Brust hat er von einer Tänzerin aus dem Crazy Horse da dann Abguss gemacht und die dann vergrößert. Neben dem leicht geschwungenen Hügelchen liegt dann eben auch noch der Hügel dieser Brust. Ja, und die dritte Skulptur ist die von der Fondation Janada von César besitzt. ist eben diese Kompression, von der Saskia gerade schon gesprochen hat. Also zuerst ist César bekannt geworden mit diesen Auto-Rugs, die er quasi gepresst hat, wie das halt so in Schrottmaschinen eben passiert normalerweise am Schrottplatz. Und das entsteht dann so ein schöner, kompakter, geometrischer Würfel. Und diese Kompression, diesmal eines Volvos, steht eben unten im Museum vor dem Eingang zu der Ausstellung mit den ganzen Oldtimern. Also vorhin schon erwähnt, sammelt Leonardo Giannada auch Oldtimer. Also eins seiner Fehler ist eben Autos von Anbeginn an. Sie sind alle noch fahrtüchtig. Und also das heißt, in jedem dieser Autos ist er auch schon mal gefahren.
Ja, und in sehr gutem Zustand.
Also in sehr gutem Zustand, ja. Wunderbar gepflegt. Und die Anfängerautos haben, ich weiß nicht, 5, 6, 7 PS. Manche noch kutschenähnlich. Namhafte Firmen wie natürlich auch Mercedes-Benz, der ja auch mit bei den ersten Autos dabei war. Ja, und es sind bestimmt 40 bis 50 Automobile, die da unten stehen. Eingeleitet eben am Eingang von diesem komprimierten Volvo, diese Skulptur von César.
Ja, also man sieht ja wirklich, dass einzelne sind eine Mischung zwischen Kutsche und Auto. Also noch nicht, also nicht mehr Kutsche, aber auch noch nicht Auto, wie wir es, also natürlich nicht, wie wir es heute kennen. Mhm. Und eben auch so die Rückspiegel gibt's ja, existieren ja praktisch gar nicht zu dieser Zeit. Und, und auch der ganze Motor ist ja ganz anders eingebaut. Also ich fand das wahnsinnig faszinierend.
Am meisten hat mich allerdings wirklich diese skurrile Mischung daran fasziniert, dass man, nachdem man, wir haben die Automobilausstellung als letztes gesehen und haben dann gedacht, boah, und das jetzt auch noch, nachdem wir eben so viele andere Sachen dort gesehen haben, die Malerei oben draußen, die Skulpturen, Leonardo da Vinci und diese archäologischen Funde. Also wir waren wirklich erstaunt, dass jetzt nochmal wieder so ein ganz anderes Sammlungsthema aufgemacht wird mit diesen alten Automobilen.
Ja, apropos Leonardo, da war ich ja nicht, aber du warst dort.
Ja,
möchtest du gleich drauf eingehen?
Ja,
da bin ich
genau.
Nämlich jetzt gespannt.
Es gibt oder gegenüber auf der anderen Seite des Parks, gegenüber vom Museum, noch ein weiteres recht großes Gebäude. Und da drin haben sie ausgestellt Sachen von Leonardo da Vinci. Also sie haben ganz viele Zeichnungen und Skizzen von ihm gesammelt, über 100 Faksimiles von diesen Modellen, die Leonardo da Vinci, der ja eigentlich als Universalgenie gilt, gezeichnet hat und erfunden hat. Und dann haben sie sich die Mühe gemacht, auch Modelle zu finden, die sie ausgestellt haben, von eben einigen dieser Erfindungen, die Leonardo da Vinci damals gemacht hat. Also es ist zum Beispiel diese Drehbrücke, die er erfunden hat, nachgebaut worden. Ein Fahrrad von ihm ist nachgebaut worden. Dann hat Leonardo ja auch ein Fluggerät erfunden oder skizziert und das haben die auch dort nachgebaut. Also es ist wirklich toll, dass man an diesen anschaulichen Modellkonstruktionen noch mal so viel mehr in diese Welt von Leonardo da Vinci auch eintauchen kann. Mich hat es sehr daran interessiert, daran erinnert, wie das in Frankreich in Amboise, da an der Loire aussah. Dort hat Leonardo da Vinci ja seine letzten drei Lebensjahre verbracht. Das Schloss ist auch ein Museum geworden und der Park beherbergt auch einige Modelle, die nachgebaut wurden von Leonardo da Vinci. Also zurück von Leonardo da Vinci kommt man an einem ganz wunderschönen Café vorbei, in dem warst du ja auch. Es riecht lecker nach ganz frisch gebackenem Kuchen. Man kann eine kurze Rast machen in dem Park, auf die verschiedenen Vegetationen nochmal schauen. Vielleicht eine andere Skulptur, Henry Moore hat mir auch unheimlich gut gefallen, der Klassiker der Bronzeskulpturen. Eine große Liegende von ihm steht oder liegt im Park, scheint ganz versonnen auf den Museumsbau zu gucken und ist Henry Moore typisch eben mit diesen Durchbrüchen versehen, ein bisschen schon das Figürliche verlassend und ins Abstrakte gehen. Es ist eine ganz, ganz typische Bildhauerarbeit für Henry Moore. Und weil es so eine wunderschöne, glatte Bronzenoberfläche hat und ich auch, wie fast alle, das direkt anfassen möchte, habe das dann auch getan. Das geht da ja ganz gut. Die Skulpturen sind sowieso Wind und Wetter ausgesetzt und dann darf man auch mal kurz über die glatte Oberfläche malen. Ich finde, ich erinnere mich noch an ein schönes Foto im Zusammenhang unserer Vorbesprechung von dir, Saskia, als du auf der Bank gesessen hast.
Ja, genau.
Du saßt neben der Skulptur von George Siegel, ne?
Genau, ja. Das war wirklich, also ich finde, der ganze Park lädt so zur Interaktion ein. Mhm. Also da gibt es so einen kleinen See und bei diesem See, also Teich würde ich jetzt mehr sagen,
ja.
Sehen wir eben verschiedene Skulpturen, unter anderem auf dieser Bank von Segal, diese Frau. Sie ist ja ganz, ganz in Weiß. Man setzt sich eigentlich gleich automatisch zu dieser Skulptur hin.
Genau, sie ist ja auch lebensgroß. Also das heißt, von weitem, wenn es nicht ganz in Weiß wäre, würde man auf jeden Fall denken, eine Museumsbesucherin sitzt auf der Bank und ruht sich kurz aus, indem sie aufs Wasser blickt.
Das war da nicht.
Genau, das war da nämlich eigentlich du. Ja, es ist wirklich total wunderschön und idyllisch. Und von da aus kann man auch sehr gut diese sehr große Skulptur von Niki de Saint-Phal sehen. Die hat ja die Badenden auch in der Nähe des Teichs aufgestellt. Zwei große, voluminöse, bunte, farbige Nanas, die miteinander zu tanzen scheinen und auch von weitem aus verschiedensten Richtungen im Park schon zu sehen sind.
Ich finde eben auch, wie du schon gesagt hast, diese Verbindung zur Natur finde ich wunderschön. Meiner Meinung nach sollte man wirklich einplanen, zu jeder Jahreszeit in die Fondation zu gehen.
Absolut.
Also eben, wie du gesagt hast, im Frühling diese Magnolienbäume, sehr wunderschön, zusammen mit der Figur von Rodin. Und ich war im Sommer dort und da waren dann die Vegetation natürlich ganz anders. Mhm. Aber es ist ja auch jeder Baum angeschrieben. Also wenn du jetzt wie wir zwei interessiert bist an den Skulpturen und an der Natur, ist es eine wunderbare Gelegenheit.
Ja, ich glaube wirklich, wie du sagst, zu jeder Jahreszeit, es ist toll, im Frühling blüht so viel, im Sommer blüht so viel, im Herbst. Die haben ganz viele verschiedene Ahornbaumsorten. Also das muss dann ein gelb-rot flammendes Farblichtermeer auch sein. Und ich glaube auch im Winter, ich kenne es nur von Fotos jetzt, hat es eine ganz besondere Stimmung, wenn überall ein bisschen Schnee drauf liegt, auf den Bäumen, auf den Skulpturen, auf den Wegen, wirkt es wirklich auch alles wie verzaubert. Also auch dann unglaublich idyllisch aus und auch dann kann man Skulpturen und das ganze Museum bewundern.
Und ich finde es ja faszinierend, dass eben, wir haben gesagt Leonardo, aber ich glaube Leonard, sehr gut, also Leonard, ist ja heute um die 88, wenn ich mich richtig erinnere. Und er begrüßt ja auch immer noch seine Gäste persönlich bei einem Konzert. Also es finden regelmäßig Konzerte statt. Und er ist befreundet mit Cecilia Bartoli. Und deshalb kann man ja auch eigentlich ein wirklich erstklassiges Konzert dort genießen.
Ja, absolut. Also ich meine, Kunst und Kultur at its best sind dort vereint. Ja, ein Besuch ist absolut empfehlenswert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr die Fondation besuchen? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Britta, dieser Apfelkuchen dort, dieser köstliche Duft, ich kann ihn einfach nicht vergessen.
Ja, ich erinnere mich. Es war wirklich lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.